Hallihallo, hier sind Jan
Und Fabian.
und wir wollen heute zurückblicken auf das Jahr 2022, was uns, aber auch die Community auf Computerbase bewegt hat. Das Ganze ist als Ergänzung zu sehen zu unserem Artikel Themen des Jahres, der alljährlich zwischen den Jahren erscheint und auf die Top 10 der am meisten gelesenen Berichte und News blickt. Und weil wir die letzten Wochen hinter den Kulissen das ein oder andere Mal eh schon zum Thema Podcast zusammengesessen haben, das Ganze zwar noch nicht ganz spruchreif ist, aber im nächsten Jahr starten soll, haben wir beide uns gedacht, dass wir doch zwischen den Jahren schon mal den Anlass nehmen und uns in diesem Umfeld hier zu diesem Thema ein bisschen über das letzte Jahr unterhalten. Und zwar wollen wir nicht eins zu eins die Artikel und News Top 10 aus dem Bericht runterbeten, auch wenn wir dann später nochmal darauf eingehen. Sondern Fabian, wir haben beide schon gemerkt, als wir uns über das vergangene Jahr unterhalten haben, wir sollten vielleicht nochmal kurz zurückblicken auf die wesentlichen Produktneuverstellungen und Ereignisse, denn 12 Monate sind eine lange Zeit und auch wir konnten uns nicht mehr im Detail an wirklich alles erinnern. Und du hast öfter gesagt, wie bitte was? Das war 2022, das kam mir doch schon viel länger
Ich
her
dachte ganz
vor.
häufig, das wäre 2021 gewesen, ja.
Genau, und daher vielleicht rekapitulieren wir mal so ein bisschen, wo wir herkamen. Wir kamen ja aus einem extrem angespannten Jahr 2021, wirklich die Preisexplosion infolge der Mining, des Mining-Booms hat da seinen Höchstpunkt erreicht. Wir haben zwar im Jahr 2021 eine immer weiter sich verbessernde Verfügbarkeit gesehen, aber die Preise sind wirklich auf ein absolutes Höchstniveau angestiegen. Und am Ende des Jahres gab es dann viele Gerichte, nicht Gerüchte um eine 3090 Ti von Nvidia, um neue AMD-Grafikkarten. Und dann stand der Jahreswechsel an und die CES 2022, die ja immer gleich Anfang Januar stattfindet. Da wurde dann aus vielen Gerüchten Gewissheit und wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass produktmäßig und preismäßig jetzt vielleicht mal alles wieder so ein bisschen in normale Regionen tendiert, wurden dann aber noch ein paar Monate enttäuscht. Aber kannst du dich noch erinnern an die CES, was
Ja,
da
ja.
und auch was vorgestellt wurde?
Die 3090 Ti war, glaube ich, damals das Thema, das erstmal alle umgetrieben hat, eine neue Flaggschiff-Grafikkarte. Sie war dann aber im Endeffekt doch nicht direkt zum Jahresanfang da. Sie wurde vorgestellt, vertröstet. Es hat noch mal ein bisschen gedauert, bis sie dann irgendwann erschien.
Genau, das war nämlich eigentlich für uns auch gleich so ein, ja, wirklich ein kurioser Start ins Jahr. Und zwar hatten wir noch kurz vor dem Jahreswechsel, kurz vor Weihnachten 2021, ein sogenanntes NDA bei einem Partner von Nvidia unterschrieben, der uns eine 3080 12 GB, die damals auch schon durch die Gerüchteküche kursierte, schicken wollte. Und wir haben dann auch das Okay bekommen, dass die kommt. Wir haben auch mitbekommen, dass links und rechts andere Redaktionen in Deutschland, aber auch weltweit diese Grafikkarte bekommen haben. Wir haben sie nicht bekommen. Und dann kam die Keynote zur CES von Nvidia. Da hat dann Nvidia die 3090 Ti hochgehalten, ohne viel weiter Details darüber zu nennen. Ich glaube, sie hatten gesagt, die erscheint noch im
Ja,
Januar, wenn
genau,
ich
sie
mich
sollte
recht
im Januar
erinnere.
erscheinen.
Und dann hatten sie auch noch die 3050 vorgestellt als neuen Ampere-Einstieg für, ich glaube, 249 US-Dollar, UVP knapp 300 Euro sollten es, ich glaube, doch 279 Euro sollten es sein. Aber von der 3080 12 GB war keine Rede. Und dann kam, ich glaube, eine Woche später diese Grafikkarte auf den Markt. Und natürlich hatten wir hinter den Kulissen auch mitbekommen, dass, wie gesagt, andere Redaktionen diese Karte hatten, aber keiner hatte einen Treiber. Und als die Grafikkarte dann auf den Markt kam, war eigentlich auch ziemlich schnell offensichtlich, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn mit einem UVP von, ich glaube, 1300 und ein paar zerquetschte Euro kostete diese Variante,
89, 1389.
danke dir, Ja, mehr oder weniger das Doppelte, wie offiziell die 3080 kosten
Als Founders
sollte.
Edition, ne? Die
Genau.
UVP der Founders Edition von zunächst der 700, später dann 730, glaube ich, oder sowas, Euro.
Ja. Und ja, Nvidia wollte diese Grafikkarte einfach nicht großartig in der Presse haben, weil sie wussten, dass es natürlich einen enormen, ja, Aufschrei ist zu viel. Aufschrei hat immer was mit Meinung zu tun, aber das ist halt
Dass da nicht
allein.
unbedingt positive Berichterstattung folgen würde, dass die Karte mit
Richtig, weil die.
2 GB mehr Grafikspeicher und ein paar zerquetschten Ausführungseinheiten dann das Doppelte kosten sollte.
Genau, und effektiv hat sie am Markt ja nur 200 € mehr gekostet, weil wir auch wissen und ja auch gerade schon drüber gesprochen haben, dass die 3080 quasi nie für um die 700 € erhältlich war, sondern damals eben noch etwas über 1000 € kostete. Aber es lag halt auf der Hand, dass die 3080 12 GB nicht geschaffen wurde, um dem Spieler etwas Gutes zu tun, sondern um nochmal einen neuen Preispunkt auch gegenüber den Boardpartnern zu setzen und so möglicherweise ein bisschen was von der Marge
Ja, um
abzubekommen.
die etablierten hohen Grafikkartenpreise auch nicht nur den Scalpern und den Boardpartnern, sondern Nvidia selber zugute kommen zu
Ja.
lassen.
Ja, aber das war natürlich. Ja, kurios, also die 3090 Ti für Januar kurz gezeigt, die 3050 angekündigt, da ist mir jetzt ehrlich gesagt das Datum entfallen, das war auch, ich glaube, das war dann Anfang Februar sollte die kommen. Und die 3080 12 GB, die weltweit schon X-Redaktion vorlag, wo Nvidia sich aber selbst nie zu geäußert hatte hinter den Kulissen. Das war immer nur dieses eine NDA von dem einen Boardpartner, das kursierte inklusive dessen Muster. Aber zu der halt kein Wort verloren wurde von Nvidia. Und ja, was noch zur CES vorgestellt wurde, waren ja die 3080 Ti und 3070 Ti oder Ti. Der eine oder andere Leser mag sich vielleicht fragen, wie wir das handhaben. Wir nutzen, also ich persönlich nutze mal das eine und mal die andere Aussprache. Und ich glaube, bei Nvidia gibt es beide Fälle, je nachdem, mit wem man sich da zu welchem Anlass
Ja, ist
unterhält.
halt die Frage, was die offizielle Aussprache ist, ne?
Ja, da begeben wir uns jetzt in ganz, ganz kurzes Gras.
Also bei mir ist es auch TI.
Und genau, die hat den Video auch noch vorgestellt. Da hatten wir uns damals so noch Tests angeguckt, genau wie zur CES ja die Ryzen 6000 Mobile kam mit der erstmalig auf RDNA 2 basierenden IGPU. Das war auch ein Riesenthema, muss man sagen. Da hatten wir relativ frühen Muster. Da hatte ich damals schon gleich, als es kam, ein paar Benchmarks gemacht in Cyberpunk, weil es halt schnell ging und natürlich ein Titel war, den der ein oder andere auch gerne mit reduzierten Details mal auf dem Notebook spielen würde, wo keine dedizierte Grafikkarte drin ist. Und das war eigentlich auch noch ein ganz schönes Thema von der CS. Und dann, soweit ich weiß, hatte damals in AMD auch schon eine Antwort auf die hohen Preise von Grafikkarten am Markt, zumindest in der Preisliste vorgestellt und da hast du dich vorhin in unserem kleinen persönlichen Vorgespräch ja kaum noch dran erinnern können und ich glaube, der ein oder andere wird sich auch ganz gerne nicht mehr daran erinnern. Das war
Ja.
die Radeon 6500 XT.
Ja, ich konnte nicht glauben, dass das dieses Jahr tatsächlich war. Ich hatte diese Karte schon fast vergessen, weil sie halt auch ja, nicht wirklich erinnerungswürdig ist. Und dann habe ich mal kurz geschaut auf unseren Test. Und der Test dieser Grafikkarte auf Computer Base hat den wunderschönen knackigen Titel Keine gute Wahl.
Ja,
Damit ist da doch
und
eigentlich fast schon alles gesagt. Diese Grafikkarte bot aufgrund eines ja, miserablen Speicherausbaus mit gerade einmal 4 GB VRAM, einem viel zu kleinen Interface, einfach keinen Mehrwert gegenüber der 5500 XT. War ihr in einigen Spielen, in vielen Spielen eindeutig unterlegen. Man wusste wirklich nicht, was AMD mit dieser Grafikkarte bezwecken wollte.
ja, also es war ja der mit Navi 24 kam ja der kleine Notebook-Chip zum Einsatz. Der war halt wirklich super günstig, allen Rufen zufolge zu fertigen, weil er einfach in großer Anzahl auf die Wafer passte. Der hatte ja noch einen Nachteil, dass er ja darauf ausgelegt war, in einem Notebook immer mit einem Prozessor, mit einer integrierten Grafikeinheit kombiniert zu werden, die ja schon sicherlich Videoencoding beherrscht. Deswegen hatte der ja gar kein Video, keine AMD VCE zum Videoencodieren. Was in Rechnern mit Ryzen CPU dann dazu führte, dass man, die damals ja noch keine iGPU hatten im Desktop, dass man keine Videos in Hardware encodieren konnte.
Ist halt ein
Und es gab eigentlich auch
Desaster.
noch, ja, zumal dann auch die UVP lag, glaube ich, bei 209 Euro. Also eigentlich natürlich eine ganz tolle Sache, aber auch im Vergleich zum Vorgänger nicht wirklich günstiger und am
Nee.
Markt dann auch zu Anfang teurer. Inzwischen gibt es die Karte für ja, 180, 170 Euro zu kaufen. Aber sie hatte auch noch eine ganz interessante Parallele zu 3080 12 GB. Denn während Nvidia bei der 3080 12 GB weltweit dafür gesorgt hat, dass, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der eine Partner da letztendlich nur nicht schnell genug eingefangen werden
Sein
konnte,
eigenes Ding
und die
gemacht halt.
Samples schon versendet hatte, hat ja Nvidia dafür gesorgt, damit, dass es keinen Treiber gab, dass diese Karte nicht großartig getestet wurde, auch wenn alle, wir haben sie dann ja auch getestet, als der Treiber öffentlich war, genau wie eigentlich alle anderen auch weltweit. Insofern ist so mal die Frage, was es jetzt großartig bringt, da solche Hürden hochzuziehen, wenn am Ende die Redaktionen, die letztendlich ihre Leser informieren wollen und nicht den Firmen vom Mund schreiben, die werden sich ja sowieso darum kümmern. Aber ja, bei AMD war es ein bisschen anders gelagert. Grundsätzlich kriegen wir da ja auch immer Muster, wann immer wir sie wollen. Und auch wenn wir sie nicht wollen, werden wir zumindest gefragt. Und bei der 6500 XT wurden wir nicht gefragt und auf Nachfrage, als wir dann mitbekommen haben, dass Redaktion links, rechts von uns diese Grafikkarte bekommen, lautete uns gegenüber die Aussage, naja, die würde ja nicht so zu unserer Zielgruppe passen.
Also das war das erste Mal seit Jahren, dass wir von Computerbase seitens AMD
ja.
kein Muster zu einer neuen AMD-Grafikkarte bekommen haben.
Und auch das ist natürlich vergleichbar absurd, wie keinen Treiber zur Verfügung zu stellen vorab, der dann letztendlich an dem Tag, wo die Karte in den Handel kommt, aber öffentlich ist beim Hersteller selber. Ja, auch wieder eine absurde Situation, weil natürlich war klar, dass diese Grafikkarte mit ihren Einschränkungen, die auch in Spielen, die nicht realitätsfern eingestellt wurden, oder mit Auflösungen jenseits von Full HD liefen, Probleme hat. Natürlich war klar, dass die bei uns im Test nicht gut wegkommen wird, aber wir waren ja nicht die einzige Redaktion oder wir sind nicht die einzige Redaktion weltweit, die Inhalte für Enthusiasten schreibt. Insofern gab es gerade in Übersee die üblichen Redaktionen, die halt diese Grafikkarten bekommen hatten und das ist mir bis heute, was heißt unverständlich, ja, ich verstehe es einfach nicht.
Ja.
Zumal dann Wolfgang die Karte sich noch nicht mal über den Handel besorgen musste, sondern eine befreundete Redaktion uns die dann kurzfristig rübergeschickt hat. Und der Test kam und den Titel hast du ja schon vorgelesen.
Du bist gerade auch darauf eingegangen, dass es bei dieser Grafikkarte sehr davon abhängt, mit welchen Grafikeinstellungen man dann halt eben tatsächlich spielt oder testet. Und was da vielleicht ein Detail ist, dass die meisten Leser nicht Bescheid wissen, ist, dass die Unternehmen oder die Hersteller, die uns Grafikkarten oder auch Mäuse in meinem Fall bereitstellen als Muster, dass sie damit eigentlich in der Regel immer einen sogenannten Review Guide herausgeben. Das heißt, sie versuchen uns quasi durch unseren Review-Prozess zu führen in diesem Guide. Und da kann man sich halt dran halten. Dann wird darin vorgegeben, wie die Grafikkarte oder eine Maus oder was auch immer idealerweise verwendet werden soll, was zu testen ist, mit welchen Einstellungen. Und dann fällt das Urteil, wenn man sich wirklich daran halten würde und sich die Arbeit entsprechend leicht machen tut, dann fällt das Ergebnis natürlich ein wenig eher zugunsten dieses Produktes aus. Und das machen wir aber natürlich nicht. Und das wissen die Hersteller natürlich dann auch. Und bei dieser Grafikkarte war es dann zum Beispiel auch so, dass man eben einen enormen Einbruch hatte, wenn man sie mit PCIe 3.0 getestet hat und nicht mit 4.0. Oder wenn man in den Spielen die Einstellungen so konfiguriert hatte, dass die 4 GB Speicher nicht ausreichen, dann bricht diese Grafikkarte förmlich weg. Und das haben wir natürlich dann getan.
Ja, Ja, nun haben das, wie gesagt, auch andere Redaktionen getan. Und ja, manchmal ist es schwer nachvollziehbar, was den einen oder anderen Hersteller umtreibt. In dem Fall war es für uns gar nicht nachvollziehbar.
Das war ja bei der bei der Generation zuvor hatten wir die Situation ja schon bei der RTX 3090, die für unsere Zielgruppe ja durchaus relevant ist, wo sich Nvidia auch nicht so eine Muster bequemen wollte.
Ja, gut, die kam dann über einen Bordpartner.
Ja, aber die
Und
FE, die gab es halt nie.
genau, die FE gab es nicht. Das war auch nicht nachvollziehbar. Aber die 3090 Custom musste, so ist das ja in der Regel, zumindest unserem Kenntnisstand zufolge, letztendlich auch vom Chip-Entwickler freigegeben werden, dass die irgendwohin versendet wird. Ja, na, unseren Lesern, also euch, die uns heute auch mal zuhört, sei gesagt, wann immer sowas passiert, ärgert es uns in erster Linie, weil wir ja für euch über diese Produkte berichten wollen und uns das erstmal grundsätzlich egal ist, ob da ein positives oder negatives Fazit bei rauskommt. Aber es ist natürlich auch ganz klar, wenn uns ein Hersteller etwas nicht schickt, dann weckt das dann doch auch in gewisser Weise den Jagdinstinkt
Ein wenig
und auch
argwöhnig.
wenn. Ja, und auch wenn dann im Nachgang gleich das nächste Produkt wartet und vielleicht wirklich eigentlich keine Zeit wäre, sich dem Thema noch zu widmen, ist dann natürlich erst recht gesetzt, dass sich dieses Themas noch gewidmet werden muss. Und dann wird sich dem Thema auch noch gewidmet. Und ja, das hat Wolfgang dann auch im Fall der 3080 12 GB und auch der 6500 XT dieses Jahr getan. Auch deshalb hat er aktuell seinen Weihnachtsurlaub redlich verdient. Wobei dem jetzt in erster Linie ja noch das letzte Quartal in Knochen steckt. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ja, also insofern, ein kurioser Start ins Jahr. Eine 3080, 12 GB aus dem Nichts. Die 3090 Ti verschoben, verschoben, verschoben. Da hat Nvidia auch lange gebraucht, um sich nochmal offiziell dazu zu äußern. Letztendlich kam die Karte dann etwas später im Frühjahr auf den Markt. Und auch zu einem falschen Zeitpunkt, denn da setzte dann, was heißt zum falschen Zeitpunkt? Sie kam letztendlich in einer Phase, in dem wir uns dann langsam aber sicher von einem Thema verabschiedet hatten, nämlich diesem sogenannten oder Mining-Boom oder
Ja,
Mining-Hype.
also es ging ja schon in den letzten Jahren des vorherigen Jahres, also 2021, ein wenig zurück. Die Verfügbarkeit wurde besser, die Preise, ja, normalisierten sich vielleicht nicht unbedingt, aber sie gingen konsequent runter, paar hundert Euro im Monat vielleicht. Und als die 3090 Ti dann tatsächlich ankam, also bei uns der Test war dann Ende März, da hat sich die Situation so weit beruhigt, dass die Grafikkarte mit ihrer immens hohen UVP, ihrem immens hohen UVP von über 2000 Euro einfach total herausstach.
Genau, also da Nvidia soll, oder genau, Nvidia hatte ja zu CES von einem Termin im Januar gesprochen. Die Grafikkarte über 2000 Euro, ich glaube, es waren sogar über 2200 Euro UVP, hätte damals ja sehr gut noch ins Marktpreiskorsett gepasst, denn die 3090 hat auch noch über 2000 Euro am Markt gekostet. Ende März waren die Preise dann im freien Fall, mal abgesehen davon, dass sie nie wirklich unter die UVP gefallen sind, lagen sie dann deutlich niedriger, beziehungsweise ging das dann nach Vorstellung der 3090 Ti rasant bergab. Und den genauen zeitlichen Abstand habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube schon weniger als 2 Monate später hat dann Nvidia da ja auch die offizielle UVP ein bisschen senken müssen, später dann nochmal deutlich, sodass die Karte jetzt zuletzt, glaube ich, für noch knapp 1400 Euro UVP notiert hat. Sie war trotzdem noch mal, ja, das leistungstechnische i-Tüpfelchen auf der Ampere-Generation. Eine schnellere Grafikkarte hat es nicht gegeben. Auch keine, die mehr Strom verbraucht hat unter Last. Das wäre die erste Grafikkarte mit 450 Watt TDP, die uns dann ja auch aufgezeigt hat, dass unser Testsystemgehäuse des Fantex Evolve X, soweit, ja, Evolve X, da letztendlich am Ende ist mit der Kühlung. Wolfgang hat da ja auch zwei Artikel draus ausgekoppelt, die das Thema mal ein bisschen dedizierter aufgegriffen haben. Und insofern spannendes Produkt, aber ja, die Vorstellung der 3090 Ti zu einem Rekord-UVP hat dann so ein bisschen das Anfang vom Ende der exorbitant abgehobenen Grafikkartenpreise eingeläutet. Es war natürlich nicht die Ursache, aber es kam mehr oder weniger, fielen beide Ereignisse übereinander.
Ja.
Und ja, die
Wobei,
3050 als letzte, Entschuldigung, die 3050 als letzte Neuvorstellung und eine der beiden offiziell genannten zur CES, die kam im Februar auf den Markt und das war, das sieht man auch, wenn man in die Top 10 der Artikelzugriffe dieses Jahr blickt, da liegt die unter den ersten 10. Vielleicht das interessanteste für die Masse Produkt, das Nvidia zu CES angekündigt hatte.
Eine günstige, moderne Grafik.
Ja,
das
die
ist schon
natürlich, die, der natürlich trotzdem der Ruf voraus und anhing, günstig und dann auch deutlich teurer zu sein, als
ja,
die Grafikkarten der 50er-Klasse früher gekostet
natürlich
haben. Aber ja, zu dieser Preiserkenntnis werden wir auch ganz am Ende nochmal kommen, denn das ist sicherlich auch eines der Themen, was im Jahr 2022 hängen geblieben ist.
Leider aktuell geblieben ist.
Ja, was, oder anders gesagt, welche Grafikkarte, Fabian, oder welches Grafikkartenthema hing denn die ganze Zeit in der Luft, während wir AMD getestet haben und Nvidia getestet haben?
Da,
und auf
da
AMD
wollte ich
gewartet.
Eben beinahe schon drauf ansprechen, als es darum ging, dass wir von den Herstellern nicht immer alles bekommen, weil sie sich bewusst sind, dass wir nicht immer alles zu ihren Gunsten testen. Es war natürlich Intel Arc.
Ja.
Die vergisst
das
man immer. Die haben es auch nicht in die Top 10 gepasst, weil sich einfach kein allzu großes Interesse an diesen Grafikkarten geregt hat seitens der Leser. Weil die Versprechen, die Intel lange Zeit gegeben hat, doch nicht eingelöst wurden. Die Grafikkarten langsamer waren als gedacht, mehr Probleme hatten als gedacht, später kamen als gedacht. Oder im Fall der A380 zuerst gar nicht nach Deutschland kamen.
Ja. Also, du hast gerade gesagt, kein Interesse. Ich glaube, am finalen Test der final zum Testen freigegebenen Arc A77 und A57 bestand dann wirklich außerhalb der wirklich extrem enthusiastischen Community nur noch wenig Interesse, weil dieses Interesse zuvor über Monate, auch ja schon das gesamte Jahr 2021 hin aufgebaut wurde durch ja, Ankündigungen, ein, zweideutige ja, Versprechungen und sich dann mit jeder Verzögerung einfach ja,
immer mehr abgezeichnet
langsam, aber
hat,
sicher die Erkenntnis eingestellt
es
hat, dass es
Probleme gibt.
Möglicherweise genau
Mehr
doch nicht so
Probleme,
kommt.
als man vielleicht zunächst vermuten wollte. Viel kräftigere
Ja,
Probleme.
und ich erinnere mich nämlich noch an die Themen des Jahres 2021. Da war Arc, weil es es nicht mehr ins Jahr 2021 geschafft hatte, so eins der großen, was wird im Jahr 2022 Themen. Und lang gedauert hat es dann. Wir müssen jetzt auch nicht die Details nochmal genau breittreten, wann es, wie, wo, was und warum, in welchem Land zuerst auf den Markt gekommen war. Aber auf jeden Fall ist uns hier in Erinnerung geblieben der Test der Intel Arc A380 kurz vor den Sommerferien im Juli, die wir ja nicht von Intel bekommen hatten, sondern über Community-Mitglieder im Forum zusammen mit Igor's Lab und Golem damals in einer Sammelbestellung über Kontakte in der Community und deren Kontakte in China bestellt hatten. Und als Intel davon Wind bekommen hat, da gab es dann plötzlich noch einen Reviewers Guide, nachdem es vorher überhaupt keine
ja,
Kommunikation
also,
zur Arc 380 hatte.
Wir haben Intel das dann halt gesagt, dass wir das getan haben. Ja.
Genau.
Also komplett ohne die da, also die komplett im Dunkeln tappen zu lassen und dann mit unserem Test zu überrumpeln, das wollten wir nicht. Wir wollten denen dann durchaus noch die Möglichkeit geben, sich dazu äußern, uns dazu unterstützen bei den Problemen, die uns aufgefallen sind. Und davon gab es ja einige.
Genau, und uns ging es auch ganz konkret darum, Intel nicht im Nachgang der Testveröffentlichung mit folgender Aussage um die Ecke kommen zu lassen. Naja, aber der Treiber war ja nicht der richtige.
Ja.
Insofern war das der Anlass, weswegen ich mich, ich glaube, 2 Wochen bevor der Test online ging, dann schon mal bei Intel gemeldet hatte und gesagt habe, die ist quasi, sie liegt im Zoll und ist bald da. Welchen Treiber sollten wir denn bitte nehmen? Und ja, interessanterweise gab es dann direkt einen Reviewers Guide und wir haben uns die Karte dann angesehen und ich denke, unsere Leser wissen es, dass insbesondere die ARC A380 mit den Treibern mit Stand Ende Juni, Anfang Juli war einfach eine pure Katastrophe.
Auch da kann man
Und
wieder auf den Titel verweisen. ARC
ja.
380, A380 im Test. Eine Woche zwischen Lachen und Weinen.
Ja, und ich habe beides von Wolfgang noch im Ohr und habe ja auch viel, viel miterlebt, auch wenn der Artikel dann final fertiggestellt wurde, als ich dann mal 2 Wochen im Sommerurlaub war, aber war dann da auch noch involviert und es hat Intel kalt erwischt. Ich weiß, dass es auch im Nachgang noch, ja, Gespräche mit Intel gab, weil Intel USA dann ja auch in so Twitch-Streams oder in Interviews bei US-amerikanischen Medien ein bisschen so getan hat, als wäre das Resultat ja nur deswegen so negativ ausgefallen, weil die Redaktion ja nicht von Intel supported worden wären. Möglicherweise, das schwang dann so ein bisschen mit in Intels Kommunikation, ja auch nicht Bescheid gewusst hätten, dass man Resizable Bar, damals ja noch ein relativ neues Feature, was ARC definitiv braucht, um überhaupt zu funktionieren, eingesetzt hat. Aber sowohl Golem als auch Igor's Lab, als auch wir hatten, ich glaube, in allen Fällen Tests mit und ohne Resizable Bar, also R-Bar gefahren. Und das war natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber
Es war so oder
ja,
so ein Desaster.
über
Ja.
Sprach- und Kulturbarrieren hinweg kann man es mal versuchen. Und ja, das ist hat Spaß gemacht, weil letztendlich ist das ja auch investigativer Journalismus.
Ja, ist auch ein toller Test geworden. Eine schöne
Ja.
Analyse. Es gibt eine ganze
Und
Seite zu den Treiberproblemen alleine.
War ja auch eine schöne Grundlage, um dann mit jeder Generation Intel Arc oder
Ja.
mit jeder neuen Modellserie feststellen zu können, dass es alles nicht mehr ganz so schlimm
Ja, ist,
ist.
also das muss man natürlich auch positiv dann jetzt hervorheben. Man hat über das Jahr gesehen, es war zwar am Anfang eine Enttäuschung mit Ansage, aber sie haben darauf aufgebaut, sie arbeiten dran, es wurde immer besser, es ist immer noch nicht gut, aber sie sind auf einem guten Weg.
Tja, und die Frage da ist jetzt natürlich, wie geht's weiter? Ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe neulich auch mit Wolfgang mal drüber gesprochen. Wir haben uns beide angeguckt und gefragt, was ist eigentlich jetzt mit ARC? Jetzt, wo die Ende September die ARC A77, A57 rausgekommen sind, deren offizielle Reviews dann ja auch mit offizieller, in Anführungsstrichen, Betreuung von Intel, aber halt Bemusterung von Intel. Ist es relativ ruhig geworden. Dann bin ich aber mal auf die einschlägigen Social-Media-Kanäle, wo ja auch im Vorfeld quasi täglich getwittert wurde und habe festgestellt, so ruhig ist es eigentlich gar nicht, aber es ist halt dann doch auch ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung raus. Und ja, auch wir haben jetzt ja zuletzt nicht mehr alle paar Tage über Neuigkeiten zu den bald dann mal zu veröffentlichten ARC-Grafikkarten geschrieben. Aber ich bin sehr gespannt und du sicherlich auch, wie es da weitergeht.
Ja, doch,
Ich
zuletzt
denke.
gab es ja doch mal ein paar Entwicklungen, über die wir, also wir hatten ja, Wolfgang und du hatten ja den 770 Test oder 750 Test nochmal neu aufgerollt.
Mit den neuen Treibern,
Ja,
ja,
genau, dann
richtig.
kam nochmal kurz nach diesem Test oder ein paar Wochen nach diesem Test kam dann der DirectX 9 Wundertreiber, wenn man das so nennen möchte. Da hatten wir dann auch nochmal Benchmarks nachgeliefert,
Ja.
wo dann die Performance zum Beispiel in CSGO, je nachdem welche Einstellungen gewählt wurden, 300% besser war bei den Frame Times.
Ja. Ja, also sie scheinen weiter dran zu sein. Und ich bin gespannt. Die Nachfolger sind ja zumindest 2 Generationen noch benannt. Und letztendlich glaube ich, dass Intel GPUs braucht. Sie brauchen die unbedingt im Data Center. Die Data Center basieren eben heutzutage nicht mehr rein auf CPUs, sondern die ganzen großen Supercomputer holen einen Großteil ihrer Rechenleistung aus GPUs und da ist mittlerweile
Was gerade im
Nvidia eine
Blick
Macht.
auf Daten, auf Gebiete wie Deep Learning generell
Genau. Also,
KI-gestütztes Rechnen, das
ja,
wird immer
aber.
wichtiger werden, da die GPUs am Start zu haben.
Genau, und AMD hat ja mit der CDNA-Architektur da auch ein ganz starkes Produkt am Markt, was in Sachen KI nicht so stark ist wie die Nvidia-GPUs, aber gerade was klassisch Compute anbelangt. Insofern glaube ich, dass Intel da noch viel Geld investieren wird, um das Thema GPU hochzuhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange sie es durchziehen werden, um aus diesen GPU-Architekturen dann auch Gaming-Produkte abzuleiten. Denn auch die Alchemist-GPUs entsprechen ja jetzt nicht Ponte Vecchio, so wie Xe als Basisarchitektur gerade für Supercomputer umgesetzt wurde, sondern da
Ach,
steckt ja noch
du
mehr
sprichst das
dahinter.
wirklich Xe aus?
Ja, das spreche ich Xe aus.
Okay.
Du sagst XI, XE
Ja, ich sage ganz langweilig
oder
Xe.
Xe.
Xe, ja, Xe. Also ich musste kurz erstmal innehalten und überlegen, Xe, was meint er denn jetzt? Worum geht's denn
Ja, die
jetzt?
Intel-Grafikeinheiten. Ja, also das war auf jeden Fall für uns ein spannendes Thema und ich glaube auch für einen Teil der Community dann doch auch ein spannendes Thema, was endlich nach, man muss ja wirklich sagen, einem guten Jahr Verspätung dann ein vorläufiges Ende gefunden hat. Und ja, jetzt auch beim Community Benchmark neulich, bei The Witcher kann man nicht davon sprechen, dass es viele Einsendungen mit Intel Arc-Grafikkarten gab. Das sind wirklich aktuell nur ausgewählte Enthusiasten oder Community-Mitglieder, die schon immer ein Faible dafür hatten, exotischere Hardware ihr eigen zu nennen und
So ein paar
die am
Masochisten.
eigenen, nö, Masochisten würde ich sie nicht nennen, aber die einfach Spaß haben, unabhängig der Leistungsfähigkeit und der ökonomischen Sinnhaftigkeit, Hardware selbst zu erleben, die nicht jedermann erlebt
Sehr
und
schön
vielleicht auch nicht
ausgedrückt.
jedermann erleben möchte. Also die Speerspitze unserer Leserschaft. Und bevor wir jetzt zu dem letzten Quartal kommen, wo es ja auch nochmal rund ging in Sachen Grafikkarten, habe ich hier noch auf meiner Liste etwas, was vor A380 noch auf den Markt kam und auch das Jahr ziemlich geprägt hat und auch die Top 10 unserer Artikel. Und du
Eine
weißt, wovon ich
Erfolgsgeschichte
rede.
zur Abwechslung einmal.
Ja, wenn du jetzt auch noch das richtige Produkt nennst, dann reden wir über dasselbe Thema. Und zwar meine ich den.
Den neuen AMD-Prozessor, der sich dieses Jahr noch auf den Markt bequemte, der Ryzen 5800X 3D.
Genau, ein Ryzen 7, um genau
Habe
zu
ich fünf
sein.
gesagt? Oh, das ist
Nein, du
schade.
hast die Serie ganz unterschlagen
Ach so,
und
okay.
nur die Modellnummer genannt.
Okay.
Ja, also das ist, das sieht man auch, wie sieht man wiederum in Community-Benchmark-Artikeln, wie dem zu The Witcher 3 neulich, dem Next-Gen-Patch. Und generell sieht man den Prozessor eigentlich überall und andauernd in allen möglichen anderen Prozessor- und Grafikkartentests, weil er immer wieder als das Ding
Ja, ja.
hingestellt wird.
Es
Und
war ein Innov oder es ist ein innovatives Produkt mit einer neuen Technik, die das erste Mal ihren Weg in den Mainstream gefunden hat. Also wir reden konkret davon, dass man halt eben die Menge an Level 3 Cache deutlich, deutlich aufgebohrt hat, indem man den halt eben übereinander gestapelt hat. Daher das 3D. In Spielen ist Cache sehr, sehr wichtig, weswegen dieser Prozessor sich vom normalen 5800X tatsächlich ja, im Schnitt um 15% absetzen konnte, obwohl er ein wenig langsamer taktet, damit der Stromverbrauch trotz Cache der gleiche bleibt.
Oder
AMD hat es. Bitte?
damit das Ryzen 7000 später nicht noch schwerer hat. Aber das ist reine Spekulation meinerseits.
Ja, an der Reihe nach, der Reihe nach. Also
Ja.
Intel hat es, AMD hat es damit geschafft, mit der, wenn man so will, alten Generation auf das Niveau der Flaggschiffe, der Intel-Flaggschiffe, des,
Ja,
also
der
den
Alder
K,
Lake Generation, also
genau,
der neuen
also,
Generation, ja.
ja, genau, also den K und den KS, aufzuschließen. Einfach nur so, indem sie da mehr Cache reingedonnert haben.
Das hat für Aufruhr gesorgt. Das war für Enthusiasten gleich doppelt interessant aus technischer Hinsicht und halt eben aus der Hinsicht, dass ja nicht einmal eine allzu teure CPU war. Es war kein 3900X, 5900X, 5950X, sondern es waren 5800. Also ja.
Ja, und es gab eben noch einen weiteren Aspekt, der, glaube ich, wesentlich dafür ist, dass diese CPU so funktioniert hat, wie sie dieses Jahr funktioniert hat und warum sie Ende des Jahres auch AMD in Artikeln zu Ryzen 7000 geärgert ist, vielleicht zu viel gesagt, denn im Endeffekt ist es auch eine AMD-CPU, aber warum es den Nachfolger so schwer macht, genau, das ist halt diese Plattform, die Tatsache, dass ich eine 3 oder 4 Jahre alte Plattform, je nachdem, oder auch nur 2 Jahre alte Plattform, je nachdem, wann ich eingestiegen bin auf ARM4 oder wann ich das letzte ARM4 Mainboard Upgrade gemacht habe, was ich ja meistens gar nicht tun musste. Es sei denn, ich wollte halt wegen PCI Express aufrüsten oder irgendwelche anderen Spirenzchen. Wobei PCI Express nicht unbedingt Spirenzchen ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, diese CPU brachte einfach die absolute Spitzen-Gaming-Leistung zu diesem Zeitpunkt auf eine Plattform, die am Markt etabliert war, die mit DDR4 funktioniert hat. Und die einfach schlichtweg bei vielen Kunden schon vorhanden war.
Ja, also für Spieler eine wunderbare Konstellation. Sie konnten ihren Prozessor upgraden auf das aktuelle Spitzenmodell, wenn man so möchte, oder auf das, was leistungstechnisch aktuell in der Spitze geboten wird, ohne das Mainboard aus dem PC zu schmeißen, ohne neuen RAM kaufen zu müssen. Kühler ab, CPU raus, CPU rein, 15% mehr Leistung, total einfach. Und da hatten es die neuen Prozessoren, die teure neue Mainboards brauchen, die mitunter auf DDR5-Speicher angewiesen sind, die es dann eben so nötig machen, den PC quasi komplett neu zu bauen, die hatten es schwer. Sie boten nicht wirklich mehr Leistung in Spielen, kosten mehr, brauchen eine neue, teurere Plattform.
Ja, dann genau, jetzt sind wir ja schon mitten im Jahresendsport. Es fühlt sich so an, als sei es gestern gewesen. Der ja, nachdem Intel die A77 und A57 Ende September, soweit ich mich erinnere, auf den Markt gebracht hat, dann letztendlich den Anfang nahm mit AMD Ryzen 7000 auf Zen 4 Basis. 4 neue CPUs, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X und Ryzen 5 7600X. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht auch irgendeinen Fehler gemacht.
Oh, bestimmt.
Und die Erwartungen nicht erfüllt haben, würde ich schon auch sagen. Enttäuschung ist vielleicht zu weit gegriffen. Aber ja, die hohen Preise zum Start, und dann sind wir auch wieder beim Thema Preise, was schon häufiger angeklungen ist, die hohe Preise zum Start, deutlich über dem Niveau des Vorgängers, hohe Anschaffungskosten für die Plattform, auch deswegen, weil die Mainboards deutlich teurer geworden sind als gegenüber den Vorgängern. Ja. Dann dazu der Speicher, der bei ARM5 als Sockel zwangsläufig auf DDR5 setzen musste.
Bei Intel mit war das einem, ein bisschen anders.
Genau, mit einem Ryzen 7 5800X3D im Nacken, der letztendlich kaum bis gar nicht langsamer war mit DDR4 als die schnellsten Ryzen 7000 im Test, hat es AMD dann am Ende wirklich nicht leicht gemacht, mit der neuen Generation zu punkten. Und dazu kam dann auch noch, dass wir haben ja wirklich in tagelanger, manche sagen nächtelanger Bencherei oder Bencherei-Orgien alle CPUs in unterschiedlichsten TDP-Klassen von unbegrenzt bis runter auf 45 Watt getestet. Kam ja noch dazu, dass sie im Wettstreit mit Intel und dem, was mit Raptor Lake bevorstand, ja auch noch beim Verbrauch die Hüllen haben fallen lassen, das erste Mal so richtig. Und sich dann ja auch noch den Ruf, an dem Ruf, versaut.
Ja,
also nee, es versaut ist, nicht, aber Ryzen war immer effizient und Zen 4 ist auch sehr effizient, aber so wie die X-CPUs ab Werk zum Kunden kommen, sind sie es halt nicht.
Ja, es war in gewisser Weise wirklich so ein Wendepunkt. Wir hatten das erste Mal eine neue Ryzen-Generation, die nicht an die großen Leistungsgewinne der vorherigen Generationen, Sprünge anknüpfen konnte. Wir hatten das erste Mal eine drastische Steigerung der Leistungsaufnahme, ab Werk zumindest. Wir hatten deutlich erhöhte Preise, vor allem zu Beginn. Aus dem Heilsbringer-Ryzen, also gute, günstige CPUs auf einer beständigen Plattform, die viele Kerne und andauernd große Leistungssprünge für vergleichsweise wenig Geld bieten. Dieser Heilsbringer hat sich verabschiedet mit dieser Generation. Es sind natürlich technisch bei weitem keine schlechten Prozessoren. Es sind sehr, sehr gute Prozessoren geworden. Aber es hat alles so ein bisschen von seinem Glanz verloren.
Ja. Ja, und das halt nicht nur mit dem 5800X3D im Nacken, sondern auch im starken Kontrast zu dem, was diese CPU eben nochmal geleistet hatte. Mhm. Benchmark-Leistung zum relativ niedrigen Preis auf einer bei vielen Spielern zum Nulltarif verfügbaren, weil schon vorhandenen Plattform. Und dieser Bruch ist natürlich auch brutal und AMD musste irgendwann auf einen neuen Sockel gehen, auch weil dieser Schritt auf DDR5, auch wenn er aktuell einfach nur im Portemonnaie wehtut und abseits von den hochtaktenden, mit besonders niedriger Latenz versehenen RAM-Riegeln
und besonders teuren RAM-Riegeln
kaum Vorteile bringt, ist DDR4 am Ende. Aber AMD tut dieser Schritt halt besonders weh, weil, ja, man muss es ja auch ganz drastisch sagen, vor Ryzen hatte kaum einer einen AMD-Prozessor. Das heißt, die meisten AMD-Prozessorbesitzer kennen AMD eben aus dieser ARM4-Ära, ja. Und für die ist es das erste Mal, dass sie nicht einfach die neue Ryzen-CPU kaufen und auf ihre vorhandene Plattform schrauben.
Man muss doch fairerweise sagen, wer damals mit einem Ryzen 1700X oder 1800X eingestiegen ist, der kann sich nicht einfach den 5800X auf das Board von damals schnallen.
Also das funktioniert. Die erste Generation ist weitestgehend raus. Ja, aber es ist der erste große Bruch, den die Ryzen-Ära bei AMD mit sich gebracht hat. Ja, und auf der anderen Seite, lassen jetzt die 4090 noch ganz kurz außen vor, die kam nämlich, soweit ich weiß, danach. Und erst im Anschluss kam dann Raptor Lake von Intel, die 13. Generation Core, die auf den ersten Blick ja nicht viel anders macht, außer die Anzahl dieser sogenannten Efficiency Cores oder E-Cores oder E-Cores oder E-Kerne zu verdoppeln. Aber die große Überraschung am Ende war, dass die laut Intel dann nochmals optimierte Fertigung dann doch eine ganze Menge gebracht hat, denn die Taktraten sind signifikant gestiegen, nochmal gegenüber dem Vorgänger. Und ja, bei Volllast auf allen Kernen lag auch der Verbrauch nochmal eine Ecke höher, aber auch diese CPUs konnte man drosseln, was auch in dem Fall in Spielen beispielsweise dann keinen Leistungsunterschied gebracht hat. Und insofern trifft Ryzen 7000 jetzt Ende des Jahres auf eine Konkurrenz von Intel, auch wenn es bisher nur die K-CPUs sind. Der Rest kommt dann Anfang des Jahres zu CES höchstwahrscheinlich, genau wie die Non-X-CPUs bei AMD. Auf eine Konkurrenz trifft, die so stark ist wie die letzten Jahre nicht mehr.
Genau, also Intel ist wieder auferstanden, wieder erstarkt, wenn man das so möchte, bei den Desktop-CPUs für Spieler. Wir haben die beiden i5s, also den i5 13600K und KF, die in Spielen mehr oder minder die Leistung des teuersten Ryzen-Prozessors für gemäß UVP den doppelten Preis bieten. Und das auf einer Plattform, die bei den günstigeren Mainboards DDR4 erlaubt. Da hat sich das Blatt ein wenig gewendet.
Ja, das hat man ja schon bei Alder Lake letztes Jahr gesehen. Also Volker hat es schon öfter auch ja öffentlich so klar gesagt, dass gerade im unteren Preisbereich Intel mittlerweile wieder am Zug ist. Und da galt es ja schon in der letzten Generation nicht nur in Bezug auf die Spieleleistung, sondern eben auch auf die Leistungen und Anwendungen. Also wer dann auch mal ein Video rendert oder andere Projekte sich vornimmt, die viele CPU-Power und durch viele Kerne abverlangen können, der ist dann eben auch mit so einem 12.500 oder jetzt demnächst 13.500 besser bedient als mit einem kleinen 6-Kern-Ryzen-Prozessor. Und AMD ist ja dieses Mal offensichtlich ein bisschen schneller unterwegs. Ja, auch kleinere CPUs auf den Markt zu bringen. Denn allem Anschein nach kommen ja dann im Januar zur CES schon die Non-X65-Watt-Varianten vom 7900, 7700, 7600. Und das hatte ja in der letzten Generation über ein Jahr gedauert. Denn wir haben auch, das war ein Thema dieses Jahr, erst im Mai, soweit ich weiß, die kleinen Ryzen 5000 getestet. Und da hieß es ja, endlich kein Ryzen, aber AMD ist zu spät und das ist diese Generation anders. Aber schauen wir mal, wie es da bei Preis und
Ja,
Leistung aussieht. Da gab es
genau,
jetzt
also
Gerüchte, da sind sie kaum
interessant.
günstiger als jetzt die X am Markt.
Genau, denn die vier X-Prozessoren, die es von AMD jetzt gibt, die sind ja in den letzten Monaten deutlich massiv im Preis gefallen. Es hieß ja zunächst, es seien Black Friday-Rabatte und dann Cyber Week-Rabatte und dann Weihnachtsrabatte, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass diese niedrigen Preise
Dass
gekommen sind.
Neujahrsrabatte kommen.
Das, genau, dann kommen Neujahrsrabatte, dann kommen Mondneujahrsrabatte und dann kommen Osterrabatte. Also die sind gekommen, um zu bleiben, diese niedrigeren Preise. AMD hat erkannt, dass sie über die Preise agieren müssen, um die AM5-Plattform mit DDR5 attraktiv zu halten gegenüber dem, was Intel da inzwischen aufgefahren hat. Um da
Ja,
kurz
und
als
auch
Einschub
gegenüber den
reinzugehen.
eigenen Vorgängern.
Ja, um
Ja.
da kurz als Einschub reinzugeben, der Test zu Raptor Lake, der hat auch bei unseren Lesern ist der auf mehr Interesse gestoßen als die Ryzen 7000 Prozessoren.
Genau,
Der
es
hat
ist
sich
der
da
Artikel
den,
mit den meisten Zugriffen
genau, der hat
dieses
sich
Jahr.
auf dieser Liste, die hier im Artikel dann ja eingebettet ist, zu den 10 meistgelesenen Tests und Berichten des Jahres den Platz 1 erobert.
Ja, wobei da ja auch im Text angemerkt wird, da gab es auch nur einen Artikel mit allen drei CPUs zum Start, während wir bei Ryzen 7000, ich sag's mal aus logistischen Gründen, weil Volker und ich am Hauptartikel gearbeitet haben, Wolfgang aber parallel an den Gaming-Benchmarks und ohne jetzt alle redaktionellen Abläufe darzulegen, es hat sich einfach für uns dann in all dem Stress und Chaos als den besseren Weg ergeben, mit zwei Artikeln online zu gehen. Wenn man die aufaddiert, dann hätte Ryzen 7000 knapp den Platz an der Sonne gewonnen. Aber ja, es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass das dann alles noch, da wären ja auch Überschneidungen in der Leserschaft
Ja,
gewesen. Insofern,
überwiegend,
Raptor
denke
Lake war
ich,
schon ein starkes
überwiegend.
Thema dieses Jahr. Genau, und du hast ja auch schon gesagt, AMD hat ja überraschenderweise, ja, nicht überraschenderweise, hat überraschend deutlich,
Ja, es war absehbar, dass das passieren
Dann doch,
muss.
also es war absehbar, dass die Preise fallen, aber sie sind jetzt dann doch überraschend deutlich gefallen.
Überraschend
Zuletzt
schnell.
eben, genau, schnell und deutlich die Preise gesenkt. Und ja, das war dann wiederum auch, wenn man die News des Jahres betrachtet, dann in der Tat ein Inhalt des Jahres, nämlich Platz 4, Z4-CPUs für ARM5, massive Preissenkung bei AMD Ryzen 7000. Hat auch einige Updates erfahren in der Zwischenzeit. Das tut zum Inhalt immer gut, wenn er immer mal wieder mit neuen interessanten Inhalten auf die Startseite kommt. Aber das heißt ja auch, dass das Interesse an der Plattform ist ja vorhanden. Aber sie
Ja.
ist einfach zum Start sehr teuer gewesen und bleibt es auch weiterhin. Nur da muss man sagen, wenn ich neuen Raptor Lake einsteige, dann muss ich eben auch eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen.
Ja, sehr, sehr teure, aber technisch durchaus interessante und nachgefragte Technik. Das ist ein Thema, das sich über den gesamten Herbst gehalten hat und das uns dann jetzt auch zu dem Thema schlechthin bringt.
Im vierten Quartal, meinst du?
Ja.
Ja, genau, denn zwischen Ryzen 7000 und Raptor Lake, alias 13. Generation Core, kam die NVIDIA GeForce RTX? Da sage ich eher RTX.
Aber das, ach.
4090. Und ja, die hat in unserer diesjährigen Artikel Top 10 den dritten Platz belegt.
Mhm.
Erster Platz Raptor Lake, die drei 9K-CPUs. Ja, auch mit dem möglicherweise ganz eingängigen Titel Jagen Ryzen 7000. Dritter Platz NVIDIA GeForce RTX 4090, brachial schnell, auch mit weniger TDP und ohne DLSS 3. Du hast gesagt, technisch innovativ und teuer.
Ja, Punkt. Dazu stehe ich auch.
Ja.
Nein, ja, also die RTX 4090, das ist für Enthusiasten ein Leckerbissen. Absolut. So einen
großer
großen, ja, so einen, wortwörtlich, so einen Leistungssprung gab es, also seit ich mich, ich bin ja noch ein Jungspund, seit ich mich mit dieser, ja,
danke,
seitdem ich mich mit dieser PC-Gaming-Thematik auseinandersetze, gab es von einer Generation zur nächsten niemals so einen großen Leistungssprung. Und weil Nvidia diesmal von einer, guten Fertigung, 8-Nanometer-Fertigung bei Samsung gewechselt ist zu State-of-the-Art, 4-Nanometer bei TSMC, sogar ohne, dass die Effizienz, so wie bei der 3090 Ti, komplett flöten gegangen ist. Die 4090 ist überraschend effizient. Wenn man die TDP ein wenig einschränkt, da manuell ein wenig mit Undervolting rangeht, vielleicht auch ein wenig overclockt, die Lüfterkurve anpasst, ist das technisch gesehen einer die perfekte Grafikkarte. Der Grafikspeicher ist ausreichend verfügbar, weil die Custom Designs und auch die FE so einen brachialen Kühler zur Seite gestellt bekommen haben, lässt sich das Ding, obwohl es eine Flaggschiff-GPU ist, traumhaft leise betreiben. Alles super. Und dann fällt der Blick auf den Preis und mitunter die Verfügbarkeit. Und dann sieht man halt, man ist jetzt auch ein Jahr später dann doch wieder bei dem Preisniveau fürs Topmodell, das Nvidia damals ein wenig auf verlorenem Posten mit der 3090 Ti einführen und halten wollte. Und diesmal, ja, sprich, klappt das Ganze.
Über deutlich über 2000 Euro.
Ja, also wenn man sich jetzt 4090 FE ergattert, die eigentlich immer ausverkauft ist, dann landet man ja bei 1800-900 Euro. Aber wenn man ein Custom Design will und dann auch noch ein gutes Custom Design will, also ja, Asus Strix oder Asus TUF oder MSI Gaming ZX oder was auch immer das ist, Supreme X, dann landet man gerne bei an die 2500 Euro. Ja. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, das ist keine Grafikkarte für Gamer. Das ist eine Grafikkarte für Enthusiasten. Das ist ein, ja, das ist ein Luxusprodukt.
Mit
das
Enthusiasten ist ein, mit großem Portemonnaie.
Genau, also das ist ein Produkt, das sich an das 1% richtet. Selbst, ja, selbst unter den enthusiastischen Computerbase-Lesern erreicht eine solche Grafikkarte ja,
ja,
und niedrigen einstelligen und Bereich,
Ende, Prozentbereich. Ende dieses Jahres mit all den geopolitischen Einflüssen sind es mit Sicherheit auch noch mal ein paar weniger, als es im Corona-Lockdown vor 2 Jahren gewesen,
ja,
wären,
ja,
wo das Geld definitiv nicht in Urlaube draufgegangen ist und auch nicht in Strom- und Gasrechnungen, die von Monat zu Monat gestiegen sind.
Oder Lebensmittel.
Ja, trotzdem, ja, du hast es schon auf den Punkt gebracht, der Karte kann man letztendlich, der Grafikkarte kann man nur ankreiden, dass sie so teuer ist und ja, dass es offensichtlich funktioniert und dazu gehören eben immer beide Seiten. Es gibt genug am Ende, die sich diese Grafikkarte noch so kaufen oder es passt Nvidia trotzdem in die Geschichte, weil einen Monat später ja noch eine andere Grafikkarte auf den Markt gekommen ist, die ja das günstigere Alternativmodell
darstellt. Ja, das große Sorgenkind.
Ja, die RTX 4080. Ich habe ja gerade so ein kleines Déjà-vu, weil für unsere lieben Zuhörer, die da noch nicht beigewohnt haben, wir haben uns ja neulich schon mal in so einer, wie nennt sich das, eine Serie 0, Folge 0?
Pilotprojekt.
Pilotprojekt, Folge Alpha-Podcast, länger über die 4080 unterhalten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die ist auch eine schnelle Grafikkarte. Aber bei der ist das Thema Preis letztendlich dann ein heißeres gewesen und ist es auch weiterhin. Jetzt gab es ja die Tage wieder in den USA Berichte, die würde wie Blei in den Regalen liegen. Da bin ich immer vorsichtig, muss ich sagen. Also ich habe die Tage bei uns im Forum eine Menge 4080-Besitzer gesehen. Es kam auch die ein oder andere 4080 im Community-Benchmark neulich in die Ecke. In dem AMD Radeon-Test, zu dem wir gleich dann abschließend noch kommen, gab es eine Menge Leser, die kundgetan haben, jetzt ja nur gewartet zu haben und vor lauter Enttäuschung sich jetzt doch die 4080 zu kaufen.
Ja. Also wir haben ja selber Umfragen gemacht, verschiedenster Natur und
auch Art. Du hast die auch gemacht.
Ja, ja, ich bin der Mann vom Fach jetzt gerade tatsächlich. Also was mich, ich hatte zum einen mehrmals nachgefragt, was habt ihr euch jetzt gekauft? Was möchtet ihr euch kaufen? Und da war immer die 4090 beliebter, populärer als die 4080. Also wir haben in der Community mehr Leute, Menschen, Gamer, Enthusiasten, was auch immer, die sich eine 4090 gekauft haben, als die sich eine 4080 gekauft haben.
Unter den Community-Mitgliedern, die an deinen Umfragen teilnehmen.
Ja, ja, ja. Ja, gut, also ob das Ganze jetzt hier eine empirische Evidenz hat, das bleibt, soll jetzt mal auf der Strecke bleiben. Worauf ich hinaus will, man sieht offenbar etwas, was einem eigentlich ja auch schon logisch erklärbar ist. Wer bereit ist, 1.500 € oder mehr in eine Gaming-Grafikkarte zu stecken, der schreckt sich vor den weiteren 1.000 € für ein Custom-Modell der 4090, dann, der lässt sich davon nicht abschrecken. Was aber auch aufgefallen ist, die 4080, also der eilt ja wirklich ihr Ruf voraus. Ich meine, möchtest du kurz einwerfen, wo genau sich der Test der 4080 in unserem Artikel Top 10 befindet dieses Jahr?
Ja, außerhalb.
Genau, er ist gar nicht
also
drin.
Das ist in der Tat wirklich eine interessante Erkenntnis. Und wir können uns das auch nur so erklären, dass der Ruf der 4080 war ruiniert, bevor sie erschien, sodass sich viele unserer Leser und unsere Artikelzugriffe sind auch zu einem Großteil durch Zugriffe unserer Leser und nicht Social Media, Google, sonst was geprägt, nicht mehr so dafür interessiert haben wie für die 4090. Es ist bei einer Auftakt-Grafikkarte das Interesse immer größer, aber das ist schon beachtlich, zumal wir die 4080, glaube ich, auch direkt zum Start mit drei Custom Designs und der FE. Also es war schon ein runder Artikel mit viel Kaufberatung in diesem
Segment. Wo ungefähr die Leistung liegen wird, das war vorab absehbar, allein der technischen Daten, die bekannt waren, anhand von Hersteller-Benchmarks, die rausgegeben wurden, anhand von zahlreichen Leaks, die es da im Vorfeld gab, Geekbench-Ergebnisse zuerst, die natürlich nicht so viel aussagen, und dann kamen 3D-Mark-Ergebnisse hinterher und erste Spiele-Benchmarks und werden wir, also das ist ja jetzt mittlerweile ein offenes Geheimnis, während wir bei der Ampere-Generation eben den Sachverhalt hatten, dass die 80 halb so teuer war wie die 90, aber an 10% der Leistung rankam, oder bis auf 10% an die Leistung rankam, 15%, sieht es jetzt hier halt eben ganz anders aus.
Genau, es wären 75% des Preisniveaus für 60% des Leistungsniveaus.
Ja, genau. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schlechter als beim Top-Modell. Ich weiß nicht, ob es sowas in der jüngeren Vergangenheit mal gab. Die Karte ist mit ihrer unverbindlichen Preisempfehlung, die ja dann tatsächlich schon einige Tage, wir haben das so ein bisschen beobachtet, einige Tage später schon unterboten wurde von einzelnen Custom Designs. Dann wurde der Preis ja auch gesenkt in Europa aufgrund, also Nvidia hat da den erstarkten Euro-Kurs als Grund angegeben. Günstig ist sie damit immer noch nicht. Das Problem ist immer noch nicht aus der Welt geschafft. Und nichtsdestoweniger, und damit kommen wir dann jetzt auch gleich zum letzten Thema, nämlich den neuen AMD-Grafikkarten, haben in einer Umfrage zum Nachgang des Marktstarts der Radeon RX 7900 XTX und RX 7900 X, was habe ich gesagt? Ich habe RTX gesagt, oder?
Oh je, ja.
XTX und XT. Hat sich eine Mehrheit der Computerbase-Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, dafür ausgesprochen, für ein hypothetisches Budget von 1350 Euro nicht etwa ein Custom-Top-Modell der XTX zu kaufen, das also mit ordentlicher Kühlung und leise daherkommt, sondern eines der billigsten verfügbaren Customs Designs der 4080. Das war in dem Fall das berüchtigte Modell mit Wasserwaage, die Manly Gallardo oder wie auch immer man das aussprechen möchte.
Ja.
Also da haben dann währenddessen zum Marktstart der 4080 noch sehr viele gesagt haben, ja, ich kaufe sie mir nicht, weil ich warte bis zum Release der AMD-Karten, bis zum Test der AMD-Karten im Nachgang an diesen Test, an den Release, an den Marktstart, hat dann die Mehrheit tatsächlich gesagt, ja, die 4080 ist dann doch der bessere Deal. Und das ist halt echt traurig.
Ja, gut. Traurig ist mir wieder zu emotional. Ist überraschend auch emotional? Nee. Ist auf jeden Fall eine Wendung, die man nicht unbedingt vorhergesehen hat.
Ja.
Ja. Und ja, es stellt den Spieler am Ende des Tages aber nicht besser dar.
Nee.
Ich glaube, wir müssen auf den Test der Radeon RX 7900 XTX und XT jetzt. Du bist ja eigentlich gerade schon genug drauf eingegangen, um dieses Jahr jetzt vielleicht nochmal abschließend.
Liegt ja auch noch sehr präsent im Gedächtnis. Das ist
ja
jetzt Mitte Dezember.
Also vielleicht nochmal ganz kurz. Ein guter Generationssprung von RDNA 2 auf RDNA 3, aber dann doch geringer, als man sich das erhofft hatte, gerade auch mit dem Wechsel auf diesen Multi-Chip-Modul-Ansatz. Mit dem großen Graphics-Die und den kleinen Memory-Controller-Dies inklusive Infinity-Cache in reinen Rasterizer-Spielen en par oder schneller, etwas schneller als eine 4080, in Raytracing ein bisschen dahinter. Und je nachdem, wie man das jetzt gewichtet, preislich, ja, UVP passt. Nur da ist aktuell das Problem, dass die Verfügbarkeit da grauselig aussieht und die Preise, die am Markt aufgerufen werden, von den Händlern teilweise ja weit darüber liegen. Und
ich habe da ja auch
ja,
bitte? In den Umfragen versucht rauszufinden, woran es denn liegt, dass dieses gefühlte, ich möchte jetzt nicht sagen Enttäuschung, aber vielleicht Ernüchterung über den Start dieser Grafikkarten dann ja doch spürbar ist. Und da sind als Ergebnis jetzt Dinge rausgekommen, die ich selber schon so gefühlt habe, die man auch gut nachvollziehen kann, finde ich, denke ich. Zum einen haben wir den Sachverhalt, dass die AMD-Karten der letzten Generation effizienter waren als die Nvidia-Karten. Das hat sich diesmal umgedreht. Das aber nur am Rande. Was gravierender ist, dass die AMD-Karten bei der letzten Generation durchaus mit den Nvidia-Top-Modellen mithalten konnten. Trotz besserer Effizienz. Das können sie diesmal nicht. Die 4090 ist auf und davon. AMD hatte bei der letzten Generation den Vorteil des deutlich besseren Speicherausbaus, also mehr Grafikspeicher. Da hatte die 3080 ja zu Beginn nur 10 GB, was ein bisschen knapp war. Die 4080 mit 16 GB ist jetzt zwar auch nicht auf dem Niveau, das die 4090 oder die AMD-Karten bieten, aber 16 GB reichen offenbar für
den... Meckern auch wir
da meckert nicht drüber. Genau, also da meckert jetzt erstmal niemand. Raytracing ist ein immer größeres Thema geworden und da hat AMD die Leistung eben nicht über das Niveau der vorherigen Nvidia-Generationen hinaus verbessern können. Und währenddessen AMD jetzt gerade mit FSR 2 eine Konkurrenz zu DLSS 2 auf den Weg gebracht hat, arbeitet Nvidia schon an DLSS 3, beziehungsweise es gibt bereits entsprechende Spiele. Das Ganze ist zwar noch in den Kinderschuhen, aber zumindest ich persönlich habe das Gefühl, dass AMD bei der letzten Generation, also RDNA 2 und Ampere, näher daran war, zu Nvidia aufzuschließen oder sogar teilweise aufgeschlossen hat, als das jetzt der Fall ist. Jetzt habe ich das Gefühl, dass Nvidia wieder ein Stück weit weggerannt ist nach vorne.
Ja, ja, das ist ja auch Wolfgangs Fazit gewesen. Ja. Und zumindest zum Start hat AMD die Preise entweder nicht so setzen wollen oder können, um dann direkt über das Preis-Leistungs-Verhältnis das klar bessere Angebot für all diejenigen auf die Beine zu stellen, die sagen, ich möchte nicht über 1.000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben. Denn, wie gerade schon erwähnt, das ist, ja, die Karten sind günstiger. Also, ja, nee, Stand heute nicht, ja, wenn man in den Handel guckt. Aber in der Preisliste so, sind sie günstiger. Aber es passt, die Preis-Leistung ist jetzt nicht, je nachdem, was man guckt, ist sie nicht wirklich wesentlich besser.
Genau, also auch hier ist es so, dass das teurere Modell das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Oder ja, hätte.
Ja.
Und auch das ist nicht gut.
Ja. Ja, und das ist doch, jetzt greife ich den Gedanken von gerade nochmal auf, nachdem wir jetzt doch nochmal kurz zur neuen AMD-Generation umgeschwenkt sind. Das ist auch so ein übergeordnetes Thema oder Fazit dieses Jahres. Wir sind kommen und dann schließen wir den Kreis zum Anfang dieser kleinen,
das ist nicht gut,
dieser kleinen Unterhaltung. wir sind gestartet in dieses Jahr mit absurden Preisniveaus, insbesondere für Grafikkarten, die dann auch noch gleich zum Jahresanfang, insbesondere durch Nvidia mit zwei neuen Modellen, einer 3080 12 GB, die, ich würde behaupten, wirklich nur deswegen geboren wurde, um da nochmal an der UVP zu schrauben, und einer 3090 Ti, die
ja,
auch
aber das ist ja nicht viel anders.
UVP-Aufschlag auf den Markt gekommen ist, nochmal mitgenommen wurden. Und dann fielen die Preise. Aber wir sind nie an einen Punkt gekommen, wo die UVP, die ja mittlerweile für, oder die UVP sind ja alle von Ende 2020 vor Anfang der Mining-Krise, des Mining-Booms, wir haben diese UVP nie signifikant unterschritten. Die ersten Wochen nach Vorstellung der 3090 Ti war die neue Karte mit 2.300 Euro knapp UVP die einzige, die leicht unter UVP agierte. Und ja, wir sind nie an den Punkt gekommen, dass man die Vorgängergeneration zum Schnäppchenpreis bekommen hat, während die Nachfolgegeneration eben wieder extrem hoch beim Preis ansetzt. Mit der 4090 ist es natürlich extrem.
Wobei man halt da auch wieder darauf hinweisen muss, dass die beiden nachfolgenden Generationen, also RDNA 3 und Ada Lovelace, dass die bisher eine Ergänzung zu RDNA 2 und Ampere darstellen, nach oben hin, dass es da noch keine Wachablösung gab.
Und richtig. Das ist natürlich auch so ein Trend, der aber sicherlich auch nicht nur auf Unvermögen der Hersteller, sondern auf kluger Produktpolitik.
Ja, eine Ergänzung, ohne ein besseres Performance pro Euro-Verhältnis zu bieten. Ja, also kein Generationensprung bei der Preis-Leistung. Ja, und die ist dann die gleiche geblieben, wie sie es Ende 2020 war.
Ja. Gut, damit treibt natürlich viele unserer Leser, das ist jetzt auch in der Umfrage schon zu sehen gewesen, die Frage um, wie es mit dem Gaming-PC so weitergeht. Der hat wirklich jetzt zwei harte Jahre hinter sich, insbesondere in Bezug auf die Grafikkarte, getrieben durch den Mining-Boom, aber insbesondere was die Grafikkarte anbelangt, sind wir Stand jetzt nicht wieder in einem Fahrwasser, wo sich mehr aktuelle High-End-Hardware leisten können. Und das setzt sich mittlerweile eben auch nicht nur bei den GPUs fest, das Thema, sondern wir haben es gesehen bei Ryzen 7000, aber auch Raptor Lake gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Auch andere Komponenten sind mittlerweile extrem im Preis gestiegen und wir kennen alle die Inflationszahlen. Wir wissen, dass weltweite Lieferketten bis zuletzt insbesondere auch nach China weiter extrem unter Spannung standen. Da mag es jetzt demnächst dann mit den Lockerungen der Covid-Auflagen in China vielleicht positive Veränderungen geben.
Oder
Ja,
negative
dann
Veränderungen.
ja, wir sind auch nicht vor weiteren Werksschließungen gefeit. Außerdem haben wir sowieso infolge der ganzen geopolitischen Themen da große Verstörungen in den Lieferketten und Umstrukturierungen weltweit.
Nicht nur da.
Und auch wenn man jetzt gesehen hat, dass AMD offensichtlich in der Lage ist, die Preise doch etwas zurückzunehmen, beziehungsweise sich gezwungen fühlt, das Preisniveau etwas zu senken, gehe ich nicht davon aus, und ich glaube du auch nicht, und auch ein großer Teil unserer Community, dass der Gay, der moderne Gaming-PC ja wieder deutlich
Nein,
günstiger wird, als er es gerade ist.
ich muss da fast was machen, wo sich mir die Haare sträuben.
Ja, bitte.
Und Nvidia sogar stellvertretend jetzt ein wenig in Schutz nehmen. Ich glaube, die können gar nicht so viel an diesen Preisen drehen, wenn sie, selbst wenn sie wollten. Man muss allein der Sprung von Samsung 8 Nanometer auf TSMC 4 Nanometer wird den Preis immens getrieben haben. Die zusammengebrochenen Lieferketten werden ihr Übriges getan haben. Du hast es schon erwähnt. Rohstoffe sind teurer geworden. Auch die haben die Inflation, mit der sie arbeiten müssen. Und im Endeffekt sind das halt alles, ja, Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Die müssen ihre Kennzahlen für die Aktionäre erreichen. Ich glaube nicht dran, dass die neue Generation da jetzt so viel Spielraum nach unten hat. Also eine 4080 unter 1000 Euro, eine 80er-Karte für unter 1000 Euro, so wie das früher gang und gäbe war. Ich glaube, davon sind wir aktuell weit entfernt.
Ja.
Aber ich würde für den PC jetzt trotzdem nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen. Also auch bei mir ist
Nein,
es jetzt persönlich
das wollte ich
so,
auch nicht.
dass ich im Vorfeld überlegt habe, ob es eine neue Grafikkarte wird dieses Jahr. Es wurde jetzt überraschend eine PlayStation 5 zu
Ja, weil du
Weihnachten,
eine bekommen hast.
weil ich durch Zufall, ja, also da ist die Verfügbarkeit auch ein wenig besser geworden. Sie war tatsächlich noch nicht an, sie steht da jetzt seit ein paar Tagen, aber ich bin jetzt
Hauptsache
an
haben.
Weihnachten nicht dazu gekommen, aber das ist jetzt definitiv noch auf der To-Do-Liste für dieses Jahr. Nein, worauf ich hinaus möchte, wir hatten eben den wundervollen Ryzen R7 5800X, der eben auch immer günstiger wurde, und das ist eine CPU, die mit den aktuellen Top-Modellen mithalten kann, was die Leistung
X3D
für Spiele
meintest du?
angeht. X3D meinte ich, genau, Entschuldigung. Und die läuft auf einem alten, der läuft auf einem relativ alten Mainboard mit DDR4-Speicher, und eine RTX 3070 oder 3080 gibt es mittlerweile für unterhalb des UVPs. Das sind bei weitem keine schlechten Grafikkarten, gerade mit DLSS 2, was mittlerweile in sehr vielen Spielen ein besseres Bild bringt als die native Berechnung. Klar, den Mittelklasse-Gaming-PC für 1000 Euro, den gibt es derzeit nicht. Aber wenn man nur ein paar hundert Euro mehr in die Hand nimmt, dann bekommt man immer noch einen Rechner, der derzeit sehr potent arbeiten kann. Und wenn man jetzt nicht gerade unbedingt einen UHD 144 Hz-Panel hat, was ja immer noch die wenigsten haben, sondern auch auf der Auflösung verblieben ist, die ja auch schon vor 5 Jahren der Benchmark war, also WQHD 144 Hz, dann kann man doch auch mit so einer Plattform, also 5800 X3D und einer 3070 oder halt 6700 XT von AMD, alles, was aktuell erscheint, mit maximierten Grafikeinstellungen flüssig spielen. Also ja, die neue Hardware ist derzeit für sehr viele, für die Masse der Spieler nicht erreichbar finanziell, aber die vorherige Generation ist es inzwischen, und auch die hat sich aktuell dank einiger Sachverhalte sehr gut gehalten.
Ich gucke gerade noch mal in unsere große Hardware-Umfrage, die ja seit dem zweiten, also seit gestern, seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag läuft, wo mittlerweile etwas über 5000 registrierte Leser mitgemacht haben. Und da haben wir dieses Jahr auch die Frage gestellt, werden die aktuellen PC-Komponentenpreise dem Desktop-PC langfristig schaden? Nun ist natürlich schon wieder die Frage, was ist langfristig? Aber ja, wir haben die Frage jetzt so gestellt, wie sie ist. Und unsere Leser antworten aktuell mit 51,7% ja, und zwar deutlich. mit 36,5% ja, aber nur geringfügig und mit 12% oder 11,9% mit nein. Pessimismus ist das Schlagwort der Stunde. Ja. Aber ich sehe auch viel Wahres in dem, was du gerade gesagt hast.
Man muss halt auch bedenken, die neuen Konsolen sind jetzt halt auf dem Markt, die sind etabliert. Große Grafiksprünge wird es oder Leistungsanforderungssprünge wird es nicht geben, solange wir keine neuen Next-Gen-Konsolen haben. Das, was wir jetzt halt im Jahr seit 2 Jahren haben bei der Spielegrafik, das wird uns jetzt ein wenig begleiten, auch was die Anforderungen an die Grafikkarten angeht. Ich denke, wenn man da eine Plattform hat mit den Komponenten, die im letzten Jahr auf den Markt kamen oder im vorletzten, dann wird man die noch gut behalten können. Also ich hatte in dieser Umfrage die zweite Option gewählt, von wegen es wird beeinflussen, aber es wird nicht der Untergang sein.
Das ist, was du gerade angesprochen hast, ist auch was ich hier fürs nächste Jahr mir groß auf den Zettel geschrieben habe, aber das ist bisher in erster Linie erst einmal ein Vorsatz, der aber auch von vielen unserer Leser zuletzt an uns herangetragen wurde, genau solche Aspekte des Marktes nochmal zusätzlich zu beleuchten. Natürlich, das sieht man auch an den Artikel Top 10 des Jahres, ist es die neue Hardware, die dann die vordersten Plätze dieses Jahr belegt. Man sieht aber auch, ich glaube, es ist Platz 8 mit unserem Artikel, Platz 9, wie sind Grafikkarten zu kühlen? Ja, auch in dem Fall waren es High-End-Grafikkarten, aber letztendlich natürlich eher so ein Metathema zum Thema, dass solche Berichte abseits der Norm auch extrem gut ankommen und gerade das Thema, wie kann ich ohne all mein Geld in die aktuelle Technik zu stecken, was noch gut, welche Spiele noch gut spielen, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns im nächsten Jahr mal häufiger zur Brust nehmen sollten. Das kann man rein theoretisch natürlich auch mit den allseits beliebten Community-Benchmarks machen. Zum einen nimmt uns das viel Arbeit ab, möchte ich nicht sagen, so viel sei verraten, auch so ein Community-Benchmark aufzusetzen und sich zu überlegen, was man wie testen lässt, in der Hoffnung, dass die Ergebnisse möglichst repräsentativ, vergleichbar und robust sind, nimmt auch einiges in Zeit in Anspruch und die Ergebnisse dann die gemeldeten einzutragen auch und zu plausibilisieren. Aber vielleicht finden wir dann einen ganz guten Weg, trotzdem mit der Community zusammen eher in diese Richtung zu gehen.
Denn wenn wir die Community dafür einbeziehen, um das dann kurz, um da Jans Gedankengang zu Ende zu führen, dann kriegen wir halt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine deutlich größere Bandbreite an verschiedenen Systemen und Grafikeinstellungen und Auflösungen abgedeckt, als dass Wolfgang in einer Woche Benchmarks auf die Beine stellen könnte, selbst wenn er da im Schichtbetrieb am Benchtable steht.
Genau, und das haben wir jetzt ja neulich erst zu The Witcher gemacht. Da war dann wirklich die Frage, was zum Himmel machen wir jetzt auch noch zu dieser Neuerscheinung?
Wo die Zeit knapp war.
Ja, die Zeit hinten raus war die Zeit knapp und davor möchte ich nochmal kurz das in Erinnerung rufen, was wir gerade in den letzten halben Stunden besprochen haben. Ausgehend von chronologischer Reihenfolge von Ende September, Intel Arc, Ryzen 7000 inklusive Gaming Benchmarks, RTX 4090 plus Custom Designs, Raptor Lake, Deep Dive Gaming, RTX 4080 inklusive Custom Designs, Spiele-Neuentscheidungen, Techniktests und die neuen Radeons. Es war an der Zeit, auch mal was anderes zu machen, außer wieder von morgens bis abends vorm Rechner zu sitzen. Und deswegen hatten wir uns dafür entschieden, The Witcher so zu machen, wie wir es getan haben mit diesem Community-Benchmark. Und ich bin absolut begeistert, habe das ja auch schon bei unserer kleinen Ansprache zum Heiligabend zum Ausdruck gebracht. An diejenigen, die uns jetzt noch zuhören und vielleicht da mitgemacht haben, es ist großartig, was ihr da immer und immer wieder für euren kleinen, aber feinen und vielleicht auch manchmal großen Beitrag zu Computerbase leistet. Und da greifen wir nicht darauf zurück, weil wir faul sind, sondern weil es manchmal die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch etwas dann doch zu tun, weil es einfach nicht mehr geht.
Ja,
oder also bei The Witcher die bessere Alternative ist. Ja.
Also bei The Witcher konkret war es dann auch einfach so, dass die Version, die wir hatten für
Benchmark, ja, auch nicht lief.
An Anfang einfach ja. nicht lief. Also wir als wir die Version hatten, die dann lief, hatten wir noch 2 Tage für den Test und das ging einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Also da blieb uns gar keine andere Wahl, als entweder zum Start keinen Test zu haben oder das halt eben über die Community zu lösen und das hat ja super geklappt.
Ja. Was erwartest du dir jetzt vom nächsten Jahr in Bezug auf all das, was wir gerade besprochen haben, Fabian? In einem Satz.
Ich glaube, dass die Abkehr von der Jagd nach der aktuellsten High-End-Hardware, weil sie aus preislichen Gründen nicht in Erwägung gezogen kann, eine gute Option und Möglichkeit gibt oder Chance gibt, andere Themengebiete, die auf Computerbase behandelt werden, in den Fokus zu rücken. Sei es die Effizienz einer Grafikkarte, sei es die Optimierung und der Kühlung einer Grafikkarte, sei es das Spielen mit älteren Grafikkarten, die Optimierung von Spielen, die Zusammenstellung eines möglichst günstigen, aber doch noch aktuellen Gaming-PCs. Ich glaube, da eröffnen sich ganz viele neue Themenfelder, die sowohl für die Leser als auch für uns interessant sind und neue Einblicke bieten können.
Das heißt, preislich, und das klang ja gerade auch schon so durch, glaubst du jetzt nicht, dass High-End wesentlich günstiger wird?
Nein.
Aber was sind deine Erwartungen an günstigere neue Serien? Oder glaubst du, es geht so weiter, wie wir es letztes Jahr letztendlich auch schon gesehen haben?
Ich glaube, dass
Serien erstmal die günstigeren
genau,
Serien
genau, sind. Genau. Also ich glaube, die Einstiegsklasse, die Mittelklasse, die wird sich auch in den nächsten Monaten in der alten Generation finden. Ich glaube nicht daran, dass wir, also ich meine, es wird ja jetzt die RTX 4070 Ti geben. Auch die wird 1.000 Euro oder mehr kosten. Wann dann die 60 Ti kommen wird, das kann noch Monate dauern.
Ja, ganz spannend fand ich da, Entschuldigung, wenn ich dir da noch mal in die Parade fahre, ich habe mich jetzt heute auch schon mal ein bisschen dedizierter noch mal mit dem, was zur CS kommt oder kommen soll, beschäftigt. Es verdichten sich ja die Hinweise, dass Nvidia da gleich die ganze Bandbreite an mobilen GeForce RTX 4000 Laptop-GPUs vorstellt und da wären dann ja in der Tat den Gerüchten zufolge schon 4050, 4060, 4070 dabei, auch mit kleineren GPUs. Kolportiert sind AD 107, AD 106, AD 104. Wobei der 104er soll ja auch bei der 4080 durchgestrichen 4070 Ti zum Einsatz kommen.
Aha, und der 4070.
Und ja, genau, stimmt. Und das wäre ja auch ein Novum, dass in den mobilen Plattformen zuerst die Nomenklaturen zum Einsatz kommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Denn
wobei man da einerseits einwerfen muss, dass die Nomenklaturen dieses Jahr ziemlich auseinandergeworfen wurden. Das, was aktuell als 70 oder 80 oder 90 betitelt wurde oder als 60 oder als 50, das wäre vor einigen Jahren oder wurde ja vor einigen Jahren, wenn man sich den Chip anschaut, die Anzahl der Ausführungseinheiten oder die Ausbaustufe des Chips, das hätte ja einen ganz anderen Namen bekommen und auch ein anderes Preisniveau. Also da einfach nur auf den Namen zu schauen, das ist häufig bewusst irreführend, würde ich unterstellen.
Ja,
auf der anderen Seite zeichnet sich bereits ab,
also vielleicht dass habe ich mich auch diese unklar ausgedrückt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Nvidia eine 4050 und 4060 zuerst im Notebook und dann im Desktop präsentiert hat. Unabhängig davon, ob die beiden überhaupt irgendwas miteinander zu tun haben.
Ach so.
Und im Desktop hat man noch nichts von den kleineren Modellen gehört.
Ja. Nee, also es gibt ja Gerüchte zur 70. Die 70 Ti ist ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, ja, aber auch ja zu gesetzt. 70 und zu 60 Ti und auch zu 60 ganz entfernt kamen ja bereits Gerüchte. Wie treffsicher die dann sind, kann ja gerade nach diesem Jahr dann durchaus angezweifelt werden. Worin sie sich aber meistens übereinstimmend äußern, ist die Tatsache, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis gemessen in FPS pro Euro oder was auch immer, dass das nicht besser sein wird, als es aktuell bei einer 3080 oder bei einer 3070 ist. Also ja, es wird neue Karten geben, in Anführungszeichen Mittelklasse-Karten, die dann das Niveau der 3080 ja, die in Ada Lovelace übertragen. Aber das wird halt nicht günstiger als eine 3080. Und ja, man hat dann die höhere Effizienz und ja, man hat DLSS 3 und ja, man hat einen geringeren Einbruch bei Raytracing. Aber das sind alles Dinge, die auch für viele Leser, für viele Käufer nach wie vor nicht ausreichen, um das Ganze dann attraktiver werden zu lassen.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, mit den Preisen müssen wir uns dann doch langfristig anfreunden, beziehungsweise damit leben lernen.
Ja, wir haben auch einfach eine andere Welt als vor 2-3 Jahren.
Ja. Und sonst noch eine Erwartung ans kommende Jahr? Gibt es Windows 13?
Ich hoffe nicht. Worauf ich hoffe, wären 27 Zoll UHD-Bildschirme mit einem OLED-Panel. Ja. Und 144 Hertz.
Ja.
Und ich glaub, einen schlanken Rahmen ohne Lüfter im G-Sync-Modul, USB-C mit 100 Watt Power Delivery. Ja.
Ja, mein persönlicher Traum wäre ja immer noch, dass damit wären wir dann auch noch bei so einem Thema, das ist noch kurz bevor wir das Gespräch dann unseren kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2022 zum Abschluss bringen. Ich persönlich finde es ja ganz klasse, wenn das Thema Energieeffizienz und absoluter Energieverbrauch oder Stromverbrauch noch ein bisschen weiter in den Fokus rücken würde. Ich glaube, die Produktentwicklung wird es weiterhin vorrangig erstmal nur über die Effizienz oder weiterhin über die Effizienz tun, weil das schon immer ein gutes Argument war, auch einen höheren Stromverbrauch zu verargumentieren. Ich glaube allerdings, das ist auch so eine Erkenntnis dieses Jahres aus unserer Berichterstattung und den vielen Sonntagsfragen zum Thema und Artikeln zum Thema, dass das hierzulande immer mehr unserer Leser zumindest anders sehen und sich da auch stärker Gedanken drüber machen. Mhm. Wir hatten ja heute noch von Frank einen Artikel zum Thema Stromverbrauch erstmal überhaupt verstehen in den eigenen vier Wänden. Fand ich auch wieder ganz interessant. Ich liebe ja auch immer konstruktive, kritische Kritik unserer Community und finde das auch immer in dem Fall wieder ganz konkret ganz toll, dass natürlich auch die Diskussion wieder aufkam um die Frage, brauche ich denn überhaupt irgendetwas, was mein Strom misst, wenn ich doch eigentlich weiß, dass der Fernseher Strom braucht, wenn er läuft und der Kühlschrank, wenn er an ist und die Waschmaschine, wenn ich Wäsche wasche und so weiter und so fort. Aber ich persönlich glaube, dass diese Erkenntnis darüber oder der Erkenntnisgewinn über das überhaupt Dinge, was heißt überhaupt Dinge Strom verbrauchen, aber eine Beschäftigung mit dem Thema stattfinden muss und auch zuletzt extrem stattgefunden hat und dieses Thema deswegen in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen wird. Und dann bin ich gespannt, wie die Industrie darauf reagiert. Und da fällt es natürlich immer schwierig, wenn solche Themen sich global nicht in derselben Geschwindigkeit entwickeln. Und vielleicht ist da gerade auf dem deutschen Markt ein bisschen mehr am passieren, weil die Preise stärker gestiegen sind als anderswo. Aber da bin ich große Erwartung an die Industrie. Oder was ist denn die Industrie? Ich glaube nicht, dass die Firmen nächstes Jahr da stärker einen Fokus drauf setzen als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass es für uns auch weiter ein ganz, ganz wesentliches Thema bleiben wird und wir da viele spannende Inhalte kreieren können, zusammen mit unserer Community, weil das Interesse einfach da ist.
Jetzt hast du gerade geleakt, wie kurz vor knapp wir das ganze Ding hier aufnehmen.
Weil?
Du meintest, dass der Artikel von Frank heute erschienen ist.
Oh, war ja.
Ja.
Naja. Na, wir nähern uns jetzt auch der 1:30 Stunden. In unserer kleinen, feuchtfröhlichen Vorbesprechung hatte ich mal 1 Stunde in den Raum geworfen.
Ja.
Ich war denke
dann doch dann, einiges los dieses Jahr.
Ja, einiges los. Und es war jetzt eigentlich am Abend des 27.12. mittlerweile um 22.13 Uhr auch ganz gemütlich und angenehm mit dir, Fabian. Auch wenn wir uns hier nur hören und nicht anfassen können.
Tja, das ist schade.
Und wie gesagt, an alle, die bis hier durchgehalten haben, vielen Dank nochmal für eure Treue in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr hattet ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wir freuen uns auf das, was im nächsten Jahr kommt. Sind gespannt auf die Produkte, sind gespannt auf die Neuentwicklung, sind gespannt auf die Preisentwicklung und sind auch gespannt auf das, was wir mit euch dann wieder auf die Beine stellen werden. Und Fabian, unser gestecktes Ziel ist, dass das jetzt kein einmaliges Ding hier gewesen ist, auch wenn es heute noch ein bisschen hemdsärmelig rüberkam, sondern dann demnächst mal in etwas geordneteren Bahnen, in kürzeren Abständen,
Vielleicht
mit
sogar regelmäßig.
ja, mit in regelmäßigen Abständen mit kürzeren Folgen weiterhin stattfinden wird und würden uns wünschen, dass ihr uns in den Kommentaren noch ein bisschen Feedback gebt. Und jetzt sind es noch 10 Sekunden und die gebühren dir, Fabian.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ihr das in Zukunft dann auch tun werdet und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Wir sehen uns.
Tschüss.